Gott ist die Liebe. Dieser Glaubenssatz, der hat mich von frühester Jugend an geprägt. Natürlich erst einmal durch das Sonntagsschullied, das ihr alle kennt. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Dabei wusste ich von manchen Strophen in diesem Lied gar nicht, was das bedeuten soll. Ich lag in Banden der schnöden Sünde. Da konnte ich mir nichts drunter vorstellen. Aber das habe ich verstanden. Gott ist die Liebe. In meiner Heimatgemeinde in Oldenburg steht das ganz groß über der Kanzel. Gott ist Liebe. Alles klar? Der erste Johannesbrief, der fügt aber noch etwas hinzu. Der fügt hinzu, lasst uns einander lieben. Und er erinnert an das Gebot von Jesus, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder und seine Schwester liebe. Da wird aus der Liebe nicht nur Zuspruch, sondern ein Anspruch. Werden wir diesem Anspruch gerecht? Ihr müsst euch doch lieb haben, ihr seid doch Geschwister, hat meine Oma immer zu meiner Schwester und mir gesagt. Und ich fand das nicht so gut. Ich wusste ja, meine Schwester ist blöd. Und die wusste umgekehrt, dass ich arrogant bin, wenn sie auch das Wort nicht gehabt hat. Und wahrscheinlich hatte sie mehr Recht als ich. Wenn Liebe zum Gebot wird, ihr müsst doch, das ist nicht ganz einfach. Ich möchte heute in dieser Predigt noch einmal die Themen der Konferenz in Dänemark aufnehmen mit diesen drei Hauptmerkmalen. Wir Methodisten sind bekannt für die Liebe, Freunde fürs Leben und wir machen die Welt zu einem besseren Ort. Das klingt ja nicht gerade unbescheiden, was die Methodisten sich in Dänemark da vorgenommen haben. Man könnte sagen, ja, Methodisten eben, die streben nach Vollkommenheit. Aber das hat wohl eher so ein bisschen was mit jugendlichem Leichtsinn zu tun. Das Thema wurde gesetzt vom Kinder- und Jugendwerk in Dänemark, allerdings dann von der ganzen Kirche übernommen. Ich will unseren Bibeltext mit diesen drei Merkmalen betrachten. Bekannt für die Liebe, das ist das Erste. Ist das auch das Erste, was den Leuten einfällt, wenn sie uns Christen anschauen? Ist das das Erste, was den Leuten in Edewecht einfällt, wenn sie uns als Gemeinde anschauen? Ist das das Erste, was euch einfällt, wenn ihr unsere Gemeinde anschaut, bekannt für die Liebe? Ich finde, es gibt dafür viel Grund, dass uns das mit am ehesten einfällt. Denn das gibt es ja wirklich bei uns. Viel Aufmerksamkeit füreinander und auch für Menschen in unserem Umfeld. Es gibt Anteilnahme aneinander. Es gibt Fürbitte füreinander. Es gibt ganz konkrete Hilfe in Notfällen und auch geduldiges Annehmen und Hinnehmen unserer Eigenarten. Das alles gibt es und wir können froh darüber sein. Aber wir wissen ja selber, oft genug knirscht es auch. Es gibt auch Ärger und es gibt Verletzungen. Wir selbst werden verletzt und wir verletzen auch andere. Und die Liebe fällt uns manchmal einfach deshalb schwer, weil es auch bedeutet, ich muss oder ich soll zurückstecken. Ich soll nachgeben. Ich muss vielleicht sogar einstecken. Psychologen würden uns sicherlich sagen, das ist nicht gut so, sondern ihr müsst lernen, euren Platz zu behaupten. Du musst lernen, deinen Standpunkt zu verteidigen. Du musst deinen Mann, du musst deine Frau stehen. Ja wirklich, wer ständig nachgibt, der verletzt eigentlich auch das Liebesgebot. Denn das Liebesgebot, das heißt ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer sich selbst überhaupt nicht annehmen und auch mal an die erste Stelle stellen kann, der entspricht dem Liebesgebot nicht. Aber unser Bibeltext im Johannesbrief, der gibt uns drei wichtige Erinnerungen. Die erste ist, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn du also glaubst, immer soll ich den ersten Schritt machen, immer soll ich zurückstecken, meine Position räumen, dann lass dich daran erinnern, Gott hat den ersten Schritt gemacht, und zwar auf dich zu. Und damit hast du eine Position bekommen, die dir kein Mensch wegnehmen kann. Du bist Gottes Kind. Du hast einen Rückhalt damit, der es dir auch möglich macht, auf andere zuzugehen. Die zweite Erinnerung ist, wir haben Zuversicht am Tag des Gerichts, denn Furcht ist nicht in der Liebe. Das weiß jeder von uns. Furcht macht Leute bissig. Furcht führt dazu, dass wir andere verdächtigen. Furcht führt dazu, dass wir andere verurteilen. Furcht macht es der Liebe immer schwer. Unser Bibeltext erinnert uns daran, die Liebe Gottes ist deine Zuversicht. Du brauchst dich nicht mehr selbst zu behaupten. Die Liebe Gottes spricht dich frei. Darum kannst du auch das Richten über andere Leute getrost Gott überlassen. Dein ängstliches Schnappen ist gar nicht nötig. Und schließlich eine Erinnerung, die nicht innerhalb unseres Predigttextes, aber am Anfang des Kapitels steht. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Klingt ein bisschen seltsam, ins Fleisch gekommen, soll nichts anderes heißen als ein jeder, der bekennt, dass Jesus Christus ein Mensch geworden ist, der ist von Gott. Die Liebe Gottes ist Fleisch gewordene, ist Mensch gewordene Liebe. Das mit dem Menschlichen, das ist es ja, was uns so oft Probleme macht. Das menschlich, allzu menschliche im Verhalten anderer Leute, das macht es uns schwer mit der Liebe. Aber die Liebe der Christen ist niemals etwas rein Geistiges, sondern die hat es immer mit Menschen zu tun und so, wie die Menschen eben sind. Wenn Gott nicht davor zurückschreckt, uns so menschlich zu begegnen, dann muss das für uns auch kein Hindernis sein. Bekannt für die Liebe, das erste Kennzeichen der Methodisten in Dänemark. Das zweite, Freunde fürs Leben. Das klingt jetzt natürlich sehr nach einem jugendlichen Ideal. Wir sind Freunde fürs Leben. Das gibt's ja wirklich, dass eine Freundschaft ein ganzes Leben lang hält. Und in Dänemark ist mir das besonders aufgefallen im Blick auf die Wesley Scouts, auf die Spider. So viele Methodisten in Dänemark haben schon von Anfang an zu den Spidern dazugehört. Und sie haben dabei Freundschaften geschlossen, die ein Leben lang halten. Das konnte man der Konferenz deutlich anmerken. Aber natürlich gibt's auch Freundschaften, die im Lauf eines Lebens abkühlen. Oder Freundschaften, die sich auseinanderleben. Selbst ein Trauversprechen, das hoch und heilig gegeben worden ist, kann unter Umständen nicht durchgehalten werden. So ist das Leben. Soll das wirklich unser Merkmal sein, unser Anspruch, Freunde fürs Leben? Und das nicht nur Freunde fürs Leben mit den paar Leuten, mit denen ich gut kann, sondern wir allesamt Freunde fürs Leben? Das ist schwierig, oder? Ich will noch ein anderes Verständnis anbieten. Freunde fürs Leben, das könnte ja auch heißen Freundschaft für das Leben. Also eine Freundlichkeit, die das Leben fördert und ermöglicht. Wie oft hat die Glaubenshaltung von Christen das Leben eher bedrückt, keinen Raum gelassen, sich zu entfalten, keinen Raum zum Atmen. Freundschaft für das Leben, das könnte die Haltung sein, die das Leben in seiner Vielfalt und auch in seiner Unterschiedlichkeit fördert. Und so dem Leben wirklich Raum gibt. Die dänischen Methodisten, die sagen noch deutlicher als wir in Deutschland, wir als Kirche wollen ein Ort sein für das Leben in seiner Vielfalt. Und das soll auch bedeuten, dass die Menschen volle Teilhabe haben am Leben der Kirche, die eine Lebensform leben, die von der Kirchenordnung der weltweiten United Methodist Church nicht gebilligt wird. Hier ist natürlich von sexueller Orientierung die Rede, aber man kann das auch auf viele andere Lebensbereiche beziehen. Ich will euch sagen, was ich beobachte. Ich beobachte, dass eine offene Haltung bei diesem Thema von manchen erst gewonnen wird, wenn es mit einmal die eigenen Kinder oder die eigenen Enkelkinder betrifft. Dass sie dann in der Lage sind, noch einmal umzudenken und offener und freundlicher gegenüber anderen Lebensformen zu werden. Gut ist das, wenn jemand dann noch umdenken kann. Ich kenne auch Beispiele, wo das nicht passiert, und das sind ganz traurige Beispiele. Es ist nie zu spät, ein Freund für das Leben zu werden. Gut ist es, damit schon früh anzufangen. Der Maßstab dafür kann ja nur Jesus sein. Jesus, der uns in der Bibel immer wieder als Freund der Außenseiter begegnet, als Freund der Abgelehnten, als Freund derjenigen, die nicht der Norm entsprechen. Das englische Wort dafür heißt übrigens queer. Jesus ist der menschgewordene Gott, der Gott, der sich uns in unserer Menschlichkeit zuwendet. Und Freundschaft für das Leben, das könnte bedeuten, einstimmen in die Menschenfreundlichkeit Jesu. Macht solche Liebe die Welt zu einem besseren Ort? Ich muss sagen, diese Phrase kann ich überhaupt nicht ausstehen, die Welt zu einem besseren Ort machen. Das habe ich schon viel zu oft von amerikanischen Präsidenten gehört, wenn die gerade wieder jemanden umgebracht hatten. Jetzt ist die Welt ein besserer Ort geworden. Und auch in der deutschen Sprache hat Weltverbesserer ja nicht gerade einen freundlichen Klang. Trotzdem, wo es echte Verbesserungen gegeben hat in unserer Welt, da waren ganz oft Christen beteiligt. Christliche Werte haben diese Welt wirklich verbessert. Ohne diese Werte wäre unsere Welt ein viel schlechterer Ort. Und wieder trotzdem, bei der Verschlechterung dieser Welt haben Christen allerdings auch immer wieder mitgemischt. Was sollen wir als kleine Gemeinde jetzt machen? Die Welt zu einem besseren Ort? Ist das nicht ein Anspruch, der für uns viele Nummern zu groß ist? Ganz bestimmt können wir die Welt nicht in ein Himmelreich verwandeln. Heinrich Heine, der deutsche Dichter, der hat das ja gewollt. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten, hat er gedichtet. Was sollte dabei rauskommen? Zuckererbsen. Ja, Zuckererbsen für alle, sobald die Schoten platzen. So geht das weiter in seinem Gedicht. Das ist natürlich gut gemeint. Ja, das ist wirklich gut gemeint bei Heinrich Heine. Worum es ihm eigentlich geht, ist Gerechtigkeit für alle Menschen und auch, dass die Armen etwas Schönes haben im Leben. Von mir aus Zuckererbsen. Aber dass das Leben gelingt, dafür braucht es dann ja doch mehr als nur Zuckererbsen. Bischof Christian Alsted hat am Konferenzsonntag gepredigt über die Geschichte von Philippus und dem Kämmerer aus Äthiopien. In der Apostelgeschichte steht das. Ganz kurz, Philippus bekommt von Gott den Auftrag, in die Wüste zu gehen und dann zu sehen, was er mit ihm vorhat. Und in der Wüste, an einer Wüstenstraße, begegnet er dem Kämmerer, also dem Finanzminister der Königin von der Kandake, und der liest gerade in einer Schriftrolle von Jesaja. Und Philippus fragt ihn: Verstehst du auch, was du da liest? Und dann ergibt sich ein sagenhaftes Gespräch zwischen den beiden, in dem er ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium erklären kann. Und am Ende wird der Finanzminister getauft und zieht seine Straße fröhlich. Bischof Alsted hat uns gesagt, das ist eure Aufgabe, dass ihr euch herausrufen lasst aus eurer Komfortzone, da wo ihr euch gemütlich gemacht habt, und euch schicken lasst von Gott, manchmal an Stellen, die euch gar nicht gefallen. Aber da können sich ungeahnte Begegnungen ergeben. Die Leute lesen heute keine Schriftrolle des Jesaja mehr, wenn ihr sie gerade trefft. Die Leute lesen euch. Und darum wäre es gut, wenn es in eurem Leben auch wirklich was zu lesen gäbe, was einen Unterschied macht. Wo ihr vielleicht auch nachfragen könnt: Verstehst du das, was du liest? Verstehst du, warum ich das so mache? Verstehst du, dass mich die Liebe Gottes antreibt, mich so und so zu verhalten? Manchmal können wir sogar darauf aufmerksam machen: Verstehst du, dass die Werte unserer Gesellschaft etwas mit der Liebe Gottes zu tun haben? Dass darum der Artikel 1 des Grundgesetzes heißt, Die Würde des Menschen ist unantastbar, unabhängig von Geschlecht, von Alter, von Lebensform und so weiter. Für mich sehr berührend war, dass der Bischof dann auch gefragt hat, hast du eine Ahnung, was eine Freizeit in Framnes für den Glauben eines jungen Menschen ausmachen kann? In Framnes, da haben Katrin und ich so oft Familienfreizeiten gemacht. Das hat er nicht für mich gesagt, sondern weil viele der Dänen eben auch dort ihre Freizeiten machen. Hast du eine Ahnung, was so eine Freizeit für eine Chance ist zur Begegnung mit Gott? Und dann fragt er weiter, hast du eine Ahnung, was es für manchen Wesley Scout bedeutet, wenn ihr euch mit überkreuzten Armen die Hand gebt und euch gegenseitig zusagt, wir stehen füreinander ein? Er hat gesagt, er kennt Leute, die ihm berichtet haben, das hat mir das Leben gerettet, dass ich in meiner Jugend eine Gruppe hatte, in der ich so drin sein konnte, so integriert war und die mir das immer wieder auch zu spüren gegeben haben. Wir halten zusammen, wir stehen füreinander ein. Auf dem Bundesjugendtreffen hat es dann für mich ganz überraschend so einen Philippus-Moment gegeben. Da habe ich an einem Büchertisch von Blessings for You gestanden. Es waren richtige Tische, die da aufgereiht waren. Mir gegenüber stand ein junger Mann, der guckte sich ein Buch an, auf dem der Schriftzug Mad Hot Ist stand. Das ist das Logo der jugendlichen Methodisten. Und er sagt, was ist das? Was soll es sein? Jemand neben ihm sagt, ja, lies doch mal laut. Mad Hot Ist. Ja, was ist das? Und ich sage zu ihm, lies mal in einem Wort. Methodist, ja, was soll das sein? Und ich merkte, der nimmt zwar an einer Freizeit, an einer methodistischen Freizeit teil, hat aber keine Ahnung, was das ist, Methodismus. Und es hat sich ein tolles Gespräch entwickelt zwischen uns beiden und das interessierte ihn schon, was das ist, Methodismus, aber er hatte noch ganz andere Fragen, zum Beispiel, was ist denn Sünde und was kann verziehen werden? Und Schweden-Fan, der ich bin, habe ich ihm vom Öresund erzählt, von diesem Graben, der da zwischen Dänemark und Schweden ist. Und dass Sünde nichts anderes ist als ein Graben, der Beziehung verhindert zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Gott. Und dass wir jemanden brauchen, der diesen Graben überbrückt, damit wir miteinander ins Reine kommen können. Der war zufrieden mit dem, was er gehört hat, und ich ging meine Straße fröhlich. Davon ist die Welt jetzt kein besserer Ort geworden, aber ich finde, so ein kleines Stück Himmelreich ist da doch aufgeblitzt. Bekannt für die Liebe, Freunde fürs Leben und die Welt zu einem besseren Ort machen, das könnte doch ein Motto auch für uns sein, oder? Es passt jedenfalls gut zum Kernsatz aus unserem Predigttext. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen. Amen.